erkenne und achte dein wahres Ich. So habe ich diese Predigt betitelt: Erkenne und achte dein wahres Ich. Es gibt eine Frage. Dieser Frage bist du vielleicht auch schon nachgegangen in deinem Leben. Wer bin ich? Wer bin ich? Richard David Brecht hat mal ein Buch geschrieben, das heißt, wer bin ich? Und wenn ja, wie viele? Vielleicht geht es dir manchmal so, wenn du dieser Frage nachgehst, dann gibt es irgendwie einen Durcheinander, es wird nicht mehr logisch. Mir geht das ab und zu so. Es ist irgendwo, ja, manchmal merkt man, ich bin so und im nächsten Augenblick bin ich so. Und dann bin ich wieder irgendwie so. Dann bin ich so und dann bin ich wieder eher so. Ich möchte heute Morgen mit euch einen Weg gehen. Einen Weg, der euch vielleicht hoffentlich hilft, ein paar Schritte in diese Richtung des Entdeckens eures und auch ich, meines wahren Ichs zu gehen. Erkenne und achte dein wahres Ich. Ich habe mir überlegt, ob dieser Titel nicht zu hoch gegriffen ist. Vielleicht ist es so. Vielleicht habe ich jetzt zu hohe Erwartungen geschürt. Aber es ist ja eine Herausforderung, an dich und an mich dieser Sache auf die Spur zu gehen. Und von daher denke ich, es hängt nicht an mir, was daraus entsteht, sondern es hängt an jedem Einzelnen, was du und was ich daraus machen. Dieser Predigt liegt ein Vers zugrunde aus der sogenannten Weisheitsliteratur, Sprüche 4, Vers 23. Jetzt muss ich schauen, dass ich da nicht vergesse zu drücken. Ah, okay. Genau. Mehr als alles andere hüte dein Herz, denn von ihm geht das Leben aus. Vielleicht magst du das in deiner Bibel nachlesen. Ich gebe dir darum ein bisschen Zeit, weil dieser Vers hat es in sich. Ich lese ihn mal noch aus der Elberfelder Übersetzung. Mehr als alles, was man sonst bewahrt, behüte dein Herz, denn in ihm entspringt die Quelle des Lebens. Dieser Vers ist zwar kurz, in der Übersetzung, die ihr hier seht, sind es lediglich 14 Worte, aber diese wenigen Worte haben eine enorm hohe Dichte und können vieles prägen. Ich habe mich auf zwei Schwerpunkte festgelegt. Der eine Schwerpunkt, etwas ein längerer Schwerpunkt, das Herz, mein Herz. Und der zweite sind zwar mehr Worte, aber wird dann eher kürzer sein, dafür dann in den Nachgang vielleicht mehr Herausforderungen mit sich bringen. Hüte es mehr als alles andere. Inspiriert zu diesem Thema wurde ich vor ein paar Jahren durch dieses Buch von John Eldridge, Der ungezähmte Christ. John Eldridge hat ein paar Bücher geschrieben. Ich habe einige nicht gelesen, weil es mir unsympathisch war. So der ungezähmte Mann, das bin nicht typisch ich. Es gibt Leute, die haben das gern so. Ja, so ich, der Mann, der Täter, der Held, ist nicht so mein Ding. Ich hatte Mühe mit diesem Titel. Und als ich dann dieses Buch, diesen Buchtitel gelesen habe, habe ich gesagt, ja, jetzt kommt wieder irgend so eine Heldengeschichte daher, brauche ich eigentlich nicht. Aber John Eldridge hat da drin sehr tiefe Weisheiten geprägt. Und ich empfehle das wirklich sehr, im Nachgang auch zum persönlichen Weiterstudium, dieser Sache auf die Spur zu gehen. Und wenn man dann noch etwas tiefer graben will, gibt es nochmals ein Buch, ich habe das nicht dabei, von John Eldridge und Brent Curtis. Das heißt, ganz leise wirbst du um mein Herz. Vielleicht ist das hier auch bekannt bei einigen. Ganz leise wirbst du um dein Herz. Das sind zwei Bücher, die zur Vertiefung von dieser Predigt wirklich sehr hilfreich sein können, wenn du mit dieser Sprache, mit diesen Aussagen, mit dieser Art, wie sie geschrieben sind, gut zurechtkommst. Das Herz, dein wahres Ich. Was ist das Herz? Der Kardiologe sagt, es ist ein Muskel, der das Blut pumpt. Eine etwas präzisere Definition aus netdoctor.ch: Das Herz ist ein etwa faustgroßer, rund 300 Gramm schwerer Hohlmuskel. Als der Motor des Lebens pumpt es das Blut, in dem Sauerstoff und sämtliche lebensnotwendigen Nährstoffe transportiert werden, durch den gesamten Körper. Ihr seht, wie es hier so schlägt, etwas in Zeitlupe. Das ist so ein quasi Querschnitt durch den Torso mit dem Herz, das da am Arbeiten ist. Und das Herz, das arbeitet, ohne dass wir uns immer Gedanken machen müssen darüber. Rein physisch gesehen ist das richtig. Das ist das Herz. Aber ich habe mir die Frage gestellt, ist das das, was in diesem Vers gemeint ist? Ist das diese Pumpe? Sollen wir unsere Pumpe mehr als alles andere behüten? Zugegeben, wenn mein Herz nicht mehr schlägt, dann ist es ziemlich bald zu Ende mit mir. Dann wird irgendwann mein Hirntod festgestellt oder was für Todesfeststellungsverfahren, das es da auch gibt. Dann werden meine Organe nicht mehr versorgt, dann ist es irgendwann aus. Ist ein Kardiologe unter uns? Aha. Also wenn ihr mehr über das Herz als physisches wissen wollt, es gibt tatsächlich Leute, es gibt jemanden hier in der Gemeinde, der kann euch da weiterhelfen. Ich muss daher nicht mehr auf diese kardiologische Frage eingehen. Was ist aber das Herz, von dem die Bibel spricht? Wenn wir diesem Begriff in der Bibel begegnen, dann ist damit etwas anderes gemeint. Interessanterweise, als ich diesem Begriff auf die Spur gegangen bin, habe ich gemerkt, das, was wir als Herz anatomisch gesehen anschauen, ist nicht das, was als erstes in der Bibel gemeint ist, wenn vom Herz die Rede ist. Man kann jetzt sagen, ja, die hatten ja keine Ahnung vom menschlichen Körper oder was auch immer, aber ich glaube, es geht da um etwas ganz anderes. Wenn in der Bibel vom Herz die Rede ist, dann ist die Mitte unseres Menschseins gemeint. Der Sitz der wahren Entscheidungen, der Sitz der geheimsten Gedanken und Empfindungen. Das Herz, so John Eldridge, das Herz ist der Ort, an dem wir unsere wahren Überzeugungen gewinnen und bewahren. Das ist so wie eine Parallelstruktur zum Anatomischen. Interessanterweise habe ich erst kürzlich gehört, dass die Neurologie, also die Medizin, die ist ja immer weiter am Forschen und man hat entdeckt, dass eben nicht nur im Hirn hirnähnliche Strukturen oder Hirnstrukturen sind, sondern auch sonst überall, unter anderem auch ums Herz. Kardioneurologie heißt meines Wissens diese Bezeichnung der Forschungsrichtung, die sich darum kümmert. Ich bin gespannt, was da in den nächsten Jahren oder Jahrzehnten noch alles herausgefunden wird und ob wir Kopfmenschen irgendwann merken, dass unser Leben nicht nur im Kopf gesteuert wird. Vielleicht sitzt du jetzt als Mensch hier, der sich gerne von klaren Dingen leiten lässt, der sagt, was ich kognitiv begreifen kann, das ist richtig und das ist wichtig. Was ich verstandesmäßig einordnen kann, das ist das, was für mich zählt. Gefühlsduselei mag ich nicht. Vielleicht sitzt du als so ein Mensch da. Und vielleicht gehört für dich das, was landläufig mit Herz ausgedrückt wird, in den Bereich der Gefühle und darauf magst du dich nicht verlassen. Vielleicht bist du aber auch auf der anderen Seite angesiedelt und sagst, ich habe sehr oft gemerkt, dass mein Bauchgefühl mir den besseren Weg weist, als das, was mein Verstand mir weist. Nun ist es ja auch so, dass sehr oft so eher der männliche Part der Kopf ist und eher so der weibliche Part die Gefühle. Ich vermute stark, dass du das kennst. Es ist aber nicht so, dass nur die Frauen von den Gefühlen sich leiten lassen können und nur die Männer sich vom Verstand. Ich wage zu behaupten, dass diese Erfahrung möglicherweise auch auf den Kopf gestellt werden darf. Es ist aber falsch, das Herz lediglich den Gefühlen zuzuordnen. Das ist etwas, was uns oft in die Irre leitet. Das Herz ist wie eine dritte Kategorie. Ich habe das so ein bisschen versucht darzustellen. Es gibt ja das Gefühl, es gibt den Verstand, aber das Herz als dritte Kategorie will unseren Verstand und unser Gefühl prägen und wird es auch prägen. Vielleicht kennt ihr diesen Spruch, es ist ein langer Weg vom Kopf ins Herz. Ich behaupte, dass das unter Umständen sogar eine Einbahn ist. Eine Einbahn, die nur vom Herz zum Kopf geht und die nur vom Herz in die Gefühle geht. Das Herz prägt das, was wir denken und fühlen. Unsere innersten Überzeugungen werden geprägt vom Herz. Das ist so die Schaltzentrale. Und wenn ihr jetzt Hebräer werdet, dann müsste ich euch jetzt das gar nicht sagen, das wäre für euch völlig logisch. Das hebräische Denken hat das irgendwie stärker in sich als unser Denken, das sich irgendwie das so nach oben gepusht hat und irgendwo da oben ansiedelt. Unsere Entscheidungen treffen wir oft nicht rein logisch nachvollziehbar. Also müssen wir jetzt es irgendwie schaffen, das Ganze auf den Kopf zu stellen und da anzunehmen, dass das Herz das ist, was zu oberst steht und was uns prägt. Nicht umsonst redet die Bibel von Gedanken des Herzens, aber auch davon, dass unser Herz guter Dinge oder traurig sein kann. Oswald Chambers, vielleicht auch noch ein Name, der hier ein Begriff ist, hat es mal so ausgedrückt: Wir können die biblische Verwendung des Begriffs Herz am besten verstehen, wenn wir stattdessen Ich sagen. Ich. Ah ja, danke. Ich glaube, es ist besser, wenn du da schaltest. Du hast das bessere Griff als ich. Ich fand diese Aussage ganz interessant. Ich bin alles. Ich bin mein Verstand. Ich bin meine Gefühle. Ich, mein Herz, das ist ein und dasselbe. Wahre Überzeugungen sind wahres Ich. Unser Glaube kommt aus dem Herzen. Erinnert ihr euch, ich glaube, es war ein Jahr oder ein halbes Jahr, als ich hier war, da habe ich da oben ein Seil befestigt und habe gefragt, ob jemand von euch mutig ist. Und Heini Habecker war dann der Mutigste und ist nach vorne gekommen und hat sich an eins dieser beiden Seile gehängt. Also nicht hier, sondern so. Und ich habe ihn dann gefragt, warum hast du jetzt dieses Seil ausgesucht? Und er hat dann gesagt, ja, da habe ich den Knoten gesehen und der hat mir tragfähig erschienen, so in ähnlichen Worten hat er es gesagt. Ich habe da versucht herauszuschälen, wie wir zu Vertrauen kommen. Vertrauen ist auch etwas, was eben aber nicht nur hier oben passiert. Vertrauen ist etwas, was uns als ganzen Menschen prägt. Genauso der Glaube. Glaube und Vertrauen kann ja auch synonym gesetzt werden. Das ist etwas, was uns als ganzen Menschen prägt und unser Verstand prägt, aber auch unsere Gefühle prägt. Ich glaube, wir müssen da lernen, wirklich umzudenken. Und nicht zu denken, ich muss das jetzt unbedingt vom Kopf in die Gefühle reinkriegen oder ich muss jetzt unbedingt von den Gefühlen das irgendwie in den Kopf reinkriegen, sondern dass wir von diesem Ich ausgehen und aufhören, uns auseinanderzunehmen und zu sezieren und zu überlegen, welcher Teil ist jetzt das gerade, sondern vielmehr überlegen, wie prägt das jetzt mein Leben, mein Verhalten? Unser Glaube kommt aus dem Herzen, unser Vertrauen wächst im Herzen. Und das, was in meinem Herzen ist, wird meinen Verstand und meine Gefühle prägen. Nun finden wir aber auch andere Verse in der Bibel zum Thema Herz. Einer, der dir vielleicht, wenn du dieses Thema hörst, sehr gegenwärtig ist, ist folgender. 1. Mose 8, Vers 21. Da heißt es, das Dichten und Trachten des menschlichen Herzens ist böse von Jugend auf. Das Dichten und Trachten des menschlichen Herzens ist böse von Jugend auf. Wer macht diese Aussage, warum macht er sie und was ist der Zusammenhang? Ich zeige euch das anhand meiner Bibel. Das ist die ganze Bibel. Stehen tut das im Kapitel 8, das ist hier vorne, vom ersten Buch Mose, das ist hier. Sagen tut es Gott selber. Das ist also verrückt und traurig zugleich. Dieser Satz kommt von Gott. Gott, der mich und dich, der uns Menschen geschaffen hat, sozusagen als Krönung der Schöpfung, muss bereits nach 8 Kapiteln der Bibel, nicht mal 1% der Bibel wurde geschrieben, diese vernichtende Diagnose stellen. Er, der den Menschen als sein Gegenüber geschaffen hat, der den Menschen mehr liebt als alles andere, das er geschaffen hat, muss traurigen Herzens diese Aussage machen, das Dichten und Trachten des menschlichen Herzens ist böse von Jugend auf. Ist das heute noch so? Ich lade euch ein, einmal eine Zeitung hervorzunehmen. Sei es die von gestern, sei es die aus dem Altpapier. Und versucht aus dieser Zeitung zu beweisen, dass es nicht mehr so ist. Ich könnte es nicht. Ich denke, es ist heute noch so. Wir stellen also Folgendes fest. Wir haben ein Herz. Das ist das Innerste unseres Menschseins, das Ich. Und wir haben diese niederschmetternde Diagnose bekommen. Und das ist ja nicht nur im Alten Testament so, das zieht sich durch. Paulus im Neuen Testament stöhnt unter eben genau dieser Erkenntnis. Er schreibt in Römer 7, Vers 24, ich elender Mensch, wer wird mich erlösen aus diesem Leib des Todes? Wer wird mich erlösen? Wir brauchen Erlösung. Unser Herz, unser wahres Ich braucht Erlösung und zwar dringend. Aber wie können wir erlöst werden? Und hier greift das, was Paulus etwas später im 2. Korinther 5, Vers 17 geschrieben hat. Wenn jemand zu Christus gehört, ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, etwas ganz Neues ist geworden, je nach Übersetzung. Christus hat einen neuen Bund mit uns geschlossen. Und jetzt muss ich einen Exkurs machen in den alten Bund. Es gab ja schon einen alten Bund. Und um den neuen Bund zu verstehen, ist es hilfreich, auch schon ein bisschen in diesen alten Bund hineinzuschauen. So wie ich Emil kenne, hat er auch schon einige Male über diesen Tempel, der den Bund im Alten Testament darstellt, gesagt. Darum werde ich das nicht allzu sehr vertiefen, aber ich möchte doch da ein bisschen drauf eingehen. Wir sehen den Tempel. Das ist jetzt der herodianische Tempel. Die Stiftshütte hat ähnlich ausgesehen. Wir haben da so einen großen Bereich. Und wir haben hier drinnen ein Zentrum. Und in diesem großen Bereich, je weiter außen, desto mehr Leute hatten Zutritt. Bis an die Mauer durften eigentlich alle gehen, rein durften dann nur noch die Juden und so weiter. Und dann gab es den Tempel selber. Den Vorhof hier und das Allerheiligste. Das Allerheiligste, das war der Ort, wo die Bundeslade war. Und das war der Ort, von dem Gott gesagt hat, hier wohne ich. Das ist mein Thron mitten unter den Menschen. Und es brauchte ziemlich viel, wenn ein Mensch diesen Weg gehen wollte. Tatsächlich war es so, dass nur ein Mensch nur einmal im Jahr hier rein durfte. Das war der hohe Priester. Der hohe Priester war jedes Jahr ein anderer. Der musste einen, also der stammte aus dem priesterlichen Geschlecht, aus den Leviten, und der musste einen ganz speziellen Ablauf durchgehen. Der musste sich selber reinigen, der musste seine Sünden bekennen, der musste Opfer bringen, der musste vollständig rein sein, dass er bis da rein gehen durfte. Und der hohe Priester, wenn er da reinging, der hat gezittert vor dem heiligen Gott. Es war damals sogar so, dass man dem hohen Priester um die Fußfessel ein Seil gemacht hat, geknotet hat, dass falls der da wirklich reingeht und nicht rein ist und vor Gott tot zusammenbricht, dass niemand rein musste, um ihn rauszuholen. Dann konnte man ihn mit einem Strick rausziehen. Das Bewusstsein der Heiligkeit Gottes geht uns manchmal abhanden. Geht uns sogar sehr oft abhanden. Heute gilt Gott eher so als der alte Mann mit dem Bart oder bei uns in christlichen Kreisen zumindest als der liebende Gott, der vergebende Gott. Das ist alles wahr. Aber das Bewusstsein, was seine Heiligkeit ist, das geht uns oft abhanden. Wie kann Gott, der im reinen Allerheiligsten wohnt, der selbst heilig ist und bei dem alles Unheilige und Unreine in 0,x tot umfällt, in mir wohnen? Wie kann dieser Gott in mir wohnen? In mir, einem Menschen, ich rede jetzt nur von mir, der mehr als nur etwas Unheiliges in sich hat? Du wirst das selber wahrscheinlich auch merken, was in dir alles wohnt, zu was du alles fähig bist oder auch nur fähig wärst. John Eldridge hat dazu folgenden Satz geschrieben. Er hat geschrieben, etwas ziemlich Dramatisches muss mit unserem Herzen passiert sein, damit es als Wohnung für einen heiligen Gott taugt. Was also ist da passiert? Was ist mit unserem Herzen passiert? Dass Gott, obwohl er im Heiligtum wohnt, obwohl nichts Unreines in seine Nähe kommen darf und kann, in unserem Herz Platz nimmt, auf den Thron sitzt und anfängt von da aus zu wirken. In jedem von eurem Herzen sitzt und wirkt. Nochmals Paulus dazu. Ich weiß ja, dass in mir, das heißt in meiner eigenen Natur, in meinem Fleisch, nichts Gutes wohnt. Und dann aber, wenn jemand zu Christus gehört, ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, etwas ganz Neues hat begonnen. Ich habe mal in der Schule gelernt, man soll nicht zu viel zitieren, aber es tut mir leid, andere haben da die besseren Worte gefunden als ich. Ich zitiere jetzt also nochmals John Eldridge. Das Fleisch ist das alte Wesen, das alte Leben, das mit Christus gekreuzigt worden ist. Genau diese alte Natur hat Gott aus unserem Herzen entfernt, als er es durch seinen Heiligen Geist beschnitten hat. Es ist also Folgendes passiert. In dem Moment, als Jesus Christus Herr über mein Leben geworden ist, indem ich seinen stellvertretenden Tod am Kreuz für mich angenommen habe. In dem Moment bin ich sein Kind geworden. Und in dem Moment ist er gekommen und hat mein Herz, mein wahres Ich, erneuert. Ich habe jetzt ein neues Herz. Und dieses Herz ist gut. Ich sage das jetzt nochmals, aber nicht auf mich, sondern auf dich. In dem Moment, als Jesus Christus Herr über dein Leben geworden ist, du seinen stellvertretenden Tod am Kreuz für dich angenommen hast, aufgenommen hast, ihn persönlich in sein Leben eingeladen hast, bist du Kind Gottes geworden. Und in diesem Moment hat er dein Herz erneuert. Du hast ein neues Herz und dieses Herz ist gut. In diesem Herzen wohnt Gott, der Schöpfer und Allmächtige. Vielleicht fällt dir das schwer zu sagen, ich habe ein gutes Herz. Aber aus diesem Gesichtspunkt heraus kann es gar nicht anders sein. Ich komme jetzt zum zweiten Punkt. Wir vertiefen das jetzt. Das Erkennen und das Achten. Wenn wir nämlich verstanden haben, was das Herz ist, dann versteht sich diese Aufforderung, Sprüche 4, Vers 23, von selbst. Hüte es mehr als alles andere. Mehr als alles andere hüte dein Herz, denn von ihm geht das Leben aus, geht dein Leben aus, geht Leben aus. Die Quelle, von der Jesus spricht, die bis ins ewige Leben fließt, die geht davon aus. Ich habe diesen Teil der Predigt mit Erkennen und Achten überschrieben. Es gibt da noch andere Begriffsmöglichkeiten, um dieses Hüten zu beschreiben. Ich habe mich mal auf diese beiden Worte beschränkt. Es ist jedoch noch lange nicht alles. Wir ahnen vielleicht, dass wir etwas Besonderes sind. Vielleicht geht es dir so. Trotz all der Milliarden Menschen, die auf dieser Welt gelebt haben, jetzt leben und noch leben werden, bist du und du und du, ich kann jetzt leider nicht alle aufzählen, und du im Livestream auch, etwas Besonderes. Du bist etwas Besonderes. Gott hat dich geschaffen und er hat sich die Mühe genommen, sich Gedanken über dich zu machen. Er hat ein Bild vor seinem Herzen gehabt, wie du sein wirst. Und als er den Plan ausgeheckt hat, dich zu machen, hat er all das in dich hineingelegt, was sein Herz bewegt hat. Und wenn er dich anschaut, dann freut er sich. Gott hat dich geschaffen, so wie du jetzt gerade bist. Nicht alles an dir mag dir positiv erscheinen. Nicht alles an dir. Aber trotzdem, du bist etwas Besonderes. Wenn du nicht wärst, wenn es dich nicht gäbe, dann würde etwas Wesentliches fehlen. Macht dir dieser Gedanken Mühe? Macht es dir Mühe, dir einzugestehen, dass du nicht Massenware bist, sondern Einzelanfertigung mit Special Effects? bin vorher da drüben im Gebet gewesen. Und als ich reingekommen bin, sind alle auf den Stühlen gesessen und da steht ein Thron. Ihr kennt diesen Thron mit so rotem Plüsch. Da drauf ist niemand gesessen. Schon das letzte Mal ist mir auch gefallen, da drauf ist niemand gesessen. Ich setze mich doch nicht gerne in die Mitte. Ich setze mich doch nicht auf den Thron. Was denken denn die anderen? Ja, der macht sich zu was Besonderem. Gut, mir wurde dann dieser Platz zugewiesen, der Gast darf auf den Thron, okay. Ich bin auf diesem Thron gesessen, habe gedacht, genau das ist es doch, was wir machen, was unser Herz mit uns manchmal macht. Oder unsere Gefühle oder unsere Gedanken. Es macht uns manchmal Mühe, zu sein, was wir sind. Wir haben bei uns auf dem WC so einen Spruchkalender. Da ist im Moment gerade dieser Spruch aufgeschlagen. Es braucht manchmal enorm Mut, zu sein, wer du bist. Das ist so. Kannst du von dir denken, dass du adelig bist? Wenn du aber anerkennst, dass du etwas Besonderes, etwas Einzigartiges bist, wenn du anerkennst, dass ohne dich etwas Wesentliches fehlen würde, dann könnte es sein, dass du davor zurückschreckst. Wenn du auf einmal merkst, ja, ich bin etwas Besonderes und das dann auch noch sagst, dann passieren verschiedene Dinge. Wenn jetzt einer aufsteht und sagt, ich bin Apostel, hier in der Gemeinde, gehen wir jetzt mal davon aus, das stimmt tatsächlich, er ist Apostel. Dann würden möglicherweise aus dieser Reihe einige sich Gedanken machen und sagen, ja, aber wenn der Apostel wäre, dann würde er nicht das so machen und das und das und das. Und wir kennen dann diese Litaneien. Vielleicht kennst du das von dir selber, wenn du über dich nachdenkst, wer du bist, und dann denkst, oh, aber. Ich zitiere einen anderen bedeutenden Mann, der hat etwas ganz Interessantes dazu gesagt. Unsere größte Sorge ist nicht, dass wir nicht genügen könnten. Unsere größte Furcht ist, dass wir über die Massen mächtig sein könnten, über die Maßen mächtig sein könnten. Nicht unsere Dunkelheit, sondern unser Licht ist das, was uns am meisten ängstigt. Wer bin ich denn schon, dass ich brillant, herausragend, talentiert und berühmt sein sollte? Andererseits, wer sind Sie denn, dass Sie es nicht sein sollten? Sie sind ein Kind Gottes. Wenn Sie sich kleiner machen, nützt es der Welt nicht. Es ist nichts Großartiges daran, wenn man so weit schrumpft, dass andere Leute sich in unserer Gegenwart nicht mehr unsicher fühlen. Merkt ihr, was da alles mitschwingt? Wenn ich mit Selbstsicherheit auftrete, dann fühlen sich andere auf einmal unsicher. Und dann tue ich mich selber auch klein machen, damit das andere nicht mehr wissen. Aber daran ist nichts Besonderes. Indem wir unser Licht leuchten lassen, gewähren wir unbewusst anderen Menschen die Erlaubnis, dasselbe zu tun. Wenn wir von unserer eigenen Furcht befreit sind, dann befreit unsere Gegenwart automatisch andere. Dieses Zitat kommt von Nelson Mandela. Habt ihr vielleicht auch schon mal gehört? Er ist ein ziemlich bedeutender Mann gewesen und ich habe mal seine Biografie geschaut und es hat mich da einiges sehr beeindruckt an diesem Mann. Und das ist auch wieder sowas. In Demut groß sein, das ist, glaube ich, die Königsdisziplin. Und ich glaube, er hat da einiges davon vorgelebt. Er hatte auch seine Schattenseiten. Ich glaube, das war er sich auch sehr bewusst. Aber er war sich auch bewusst, dass es nichts nützt, wenn er sagt, ich habe so viele Schattenseiten, es soll da jemand anders ran. Sondern er hat seine Verantwortung wahrgenommen, weil er gewusst hat, in diesem Moment bin ich der richtige Mann am richtigen Ort. Und ich denke, das ist das, was unser Handeln prägen soll. Jetzt ist natürlich die Frage, was ist denn das Besondere an dir? Vielleicht bist du schon länger auf dieser Frage, mit dieser Frage unterwegs. Ich habe da ein paar Fragen mitgebracht, die vielleicht helfen können, da etwas mehr weiterzukommen. Frag dich mal, was berührt dich? Oder was rührt dich zu Tränen? Oder was bringt dich wirklich zum Jubeln? Wenn du ein Buch liest, was sind es für Bücher, die du liest? Und was darin ist es, was dich besonders berührt? Oder wenn du einen Film schaust, mit wem identifizierst du dich und warum? Du darfst dich sehr gerne mit dem Helden identifizieren, weil oft, das ist das Interessante an den Filmen, oft sind die Helden irgendwelche kleine Hanswurste, die auf einmal über sich selber hinauswachsen. Und es ist oft auch so, ich bin manchmal ein kleiner Hanswurst, der aber über sich selbst hinauswachsen darf. Was ist es, das sich an den Filmen berührt? Oder wenn du mit Freunden zusammen bist, oder auch an der Arbeit, was ist es, was dich besonders treibt? Was ist es, was dich in den Flow bringt? Wenn du Sport machst, wenn du in der Natur bist, gehe dem nach. Könnte es sein, dass darin eine besondere Aufgabe liegt, die Gott für dich vorgesehen hat? Könnte es sein, dass du da den besonderen Glanz findest, so dieser Heiligenschein? Nicht lächerlich gemeint. Ein besonderer Glanz, der Gott auf dein Leben gelegt hat, könnte es sein, dass du ihn da findest? Könnte es sein, dass du den Adel entdeckst und dich mit Selbstbewusstsein und mit Freude auf diesen Thron setzen kannst, da drüben im Gebetsraum? Als Gegenüber Gottes? Könnte es sein? Geh dem nach, aber verbeiß dich bitte nicht da rein, weil wenn man sich zu sehr in etwas verbeißt, kann es sein, dass man sich irgendwo verirrt. Es kann nämlich sein, dass du auf der Spur bist, aber vielleicht auf dem Nebengleis. Wenn du aber auf der Hauptspur bist, verweile. Verweile bei den Gedanken. Sinne darüber nach. Höre dabei auf dein Herz, von dem du ja jetzt weißt, dass da Gott drin sitzt. Wenn du also auf dein Herz hörst, darfst du davon ausgehen, dass Gott auch dadurch zu dir sprechen will. Es mag sein, dass ich heute nur an der Oberfläche gekratzt habe. Das ist mir sehr bewusst, weil dieser Weg, das Herz zu entdecken, mein wahres Ich zu entdecken, ist keine Instantsache. Wir können da nicht mit Hyperschallgeschwindigkeit durchrasen. Die Concorde, die ist da fehl am Platz. Kennt ihr noch die Concorde, das Überschallflugzeug? Die Älteren unter uns kennen das noch, die Jüngeren vielleicht nicht mehr. Wenn du dich darauf einlassen magst, dann ermutige ich dich, geh Schritt für Schritt. Der übernächste Schritt ist erst nach dem nächsten Schritt dran. Einfach Schritt für Schritt. Du wirst Zeiten haben, in denen du den Eindruck hast, ich bleibe stehen. Das ist normal. Du wirst aber auch Zeiten haben, oder Sekundenbruchteile, wo du denkst, jetzt bin ich Meilen weitergekommen. Auch das ist normal. Ich lade dich ein, auf diesem Weg wirklich zu gehen. Achte auf dein Herz. Das heißt mal innehalten, das heißt mal nachsinnen, das heißt mal beten, das heißt mal mit guten Freunden austauschen, fragen, was entdeckst du an mir? Und auch sagen, was entdecke ich an dir? Wir sind dann schnell gerade auf der anderen Seite und sagen, aber. Ich habe mir übrigens angewöhnt, kleines Stichwort zur Feedback-Kultur, kann nicht immer gut sein, aber ich habe mir angewöhnt, wenn ich jemandem etwas sage oder ich versuche es, dass das Letzte, was ich sage, wieder etwas Positives ist. Weil das Letzte, was man jemandem sagt, ist das, was am ehesten auch bleibt. Also wenn du gelernt hast, sag zuerst das Gute und dann kommen vielleicht die Kritikpunkte, dann tu zumindest ganz am Schluss nochmals den Thron aufstellen und setz dein Gegenüber wieder auf diesen Thron. Da gehört dein Gegenüber hin. Auf den Thron. Auf den Thron vor Gott gehörst auch du hin. Es hat viele Throne. Keine Angst, es bleibt auch einer für dich übrig. Wenn du den anderen auf den Thron setzt, für dich ist auch ein Thron übrig. Ich bin in dieser Predigt von zwei Grundvoraussetzungen ausgegangen. Und wenn du die nicht mitträgst, dann wirst du wahrscheinlich Schwierigkeiten haben. Die eine Grundvoraussetzung ist die Bibel ist Gottes Wort. Gott selbst persönlich hat dafür gesorgt, dass wir diese Bibel haben. Er hat sich um die Entstehung gekümmert. Er hat sich um die Geschichten gekümmert, die da drin stehen. Er hat sich darum gekümmert, dass das, was drin steht, genau das ist, was er wollte, dass da drin steht. Und er redet zu mir durch dieses geschriebene Wort Gottes. Das ist meine Überzeugung. Wenn ich da drin etwas nicht verstehe, ihr kennt vielleicht das Bild, ich habe das, glaube ich, hier schon 2-3 Mal gemacht, dann steht trotzdem Gottes Wort über mir. Die Bibel hat mir etwas zu sagen, nicht ich der Bibel. Gott hat mir etwas zu sagen und nicht ich Gott. Wenn du da nicht mit kannst, dann kann es sein, dass du auch mit anderen Aussagen dieser Predigt Mühe hast. Die zweite Grundvoraussetzung ist, ich bin davon ausgegangen, dass du weißt, was es heißt, Christ zu werden. Vielleicht weißt du das gar nicht. Vielleicht hast du dir darüber auch so noch nicht Gedanken gemacht. Als ich jung war, habe ich gemeint, ich sei Christ. Ich bin katholisch geboren und aufgewachsen und man hat mir gesagt, ich sei Christ. Ich habe es dann schon immer wieder gemerkt, es gibt da Leute, die sind anders. Ich habe denen dann Turbo-Christen gesagt, weil bei denen irgendwie wieder Turbo eingesetzt hat. Heute weiß ich, dass da der Heilige Geist im Herzen wirkt und dass darum, dass mir so als Turbo erschienen ist. Allerdings nicht unbedingt als Turbo im Sinn von, die sind rasend unterwegs, sondern einfach, ich habe da bei denen etwas anderes gespürt. Ich habe also selber gemeint, ich sei Christ, aber ich war es gar nicht. Irgendwann habe ich gemerkt, ich habe das versucht kurz zu umschreiben, wie man Christ wird. Vielleicht ist für dich dieser Schritt dran. Vielleicht hast du diesen Schritt noch nicht gemacht. Ich lade dich ein, dem nachzugehen. Bleib nicht stehen dabei, es wäre gut, wenn, sondern mach Nägel mit Köpfen. Jesus möchte in deinem Herz Platz nehmen. Er möchte auf diesem Thron sitzen und von dort aus wirken. Er möchte für dich da sein und mit dir da sein. Er möchte die Last der Schuld auf sich nehmen. Das ist also meine Einladung. Du darfst gerne im Anschluss zu mir kommen. Vielleicht hast du auch andere in der Gemeinde, in denen du das Vertrauen hast, die vielleicht schon öfters mit dir geredet haben. Vielleicht möchtest du auch mit denen reden. Oder wenn dann da Emil Emisecker wieder zurück, ich glaube, er ist im Urlaub, ist, kannst du auch gerne dort anrufen. Es gibt hier in der Gemeinde bestimmt einige Leute, die dir helfen können und auch gerne diesen Weg mit dir gehen. Ich möchte jetzt zum Abschluss beten. Mein Herr, ich danke dir, dass du da bist, dass du in meinem Herzen Platz genommen hast. Und es tut mir leid, wenn ich dich da drinnen oft alleine lasse. Ich möchte mich darauf einlassen. Und ich bitte dich, dass du uns allen hilfst, uns führst, zu erkennen, was alles noch möglich ist. Ich bitte dich aber auch jetzt um die unter uns, die gerne wissen möchten, wie du in ihr Leben kommen kannst, dass sie diesen Schritt tun können, dass sie diese Chance greifen und da ein neues Leben beginnen können, ein Leben, das bis in die Ewigkeit ist, auch über unseren irdischen Tod hinaus. Ich danke dir für das Vor-Augen-Malen, dass das unser Glaube nicht nur etwas ist, was einfach noch ein bisschen schön ist, sondern dass das mit dir zusammenhängt und dass du der bist, der unseren Glauben prägt und dass du uns führst, dass du Wasser des Lebens durch uns fließen lassen willst und fließen lässt. Wasser, das bis in die Ewigkeit weiterfließt. Bitte dich jetzt um deinen Segen für uns und um deine Führung und darum, dass du jetzt da in jedem Einzelnen von uns weitermachst. Amen.